Guten Abend, auch von meiner Seite. Wir haben heute wieder vor, einen Text gemeinsam zu lesen aus der Heiligen Schrift. Und zwar, wir beginnen heute ein neues Kapitel, das Kapitel 4. Jakob hatte letztes Mal Ende von Kapitel 3 gelesen und ein paar Gedanken dazu geäußert. Heute lesen wir 4 und werden auch wieder versuchen, einiges dazu zu sagen. Ich dachte heute versuchen mal so, ich werde einige Fragen stellen und vielleicht als die Antwort auf diese Fragen, dass wir sie gemeinsam suchen, vielleicht können wir so ins Gespräch kommen. Wir haben hier Mikros und es ist sehr möglich, auch gerade bei diesem Text, dass wir vielleicht mehr auch beitragen können aus den Reihen. Ich lese den Abschnitt Kapitel 4, Vers 1 bis 11 aus der Elberfelder 84. Ich lese dann Vers 1. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt und von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brote werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stoßt. Jesus sprach zu ihm wiederum: Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm: Geh hinweg, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Dann verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. Ein sehr aussagekräftiger Text, der aber einen Bereich betrifft, der unseres Lebens, was wir nicht unbedingt freiwillig aussuchen würden. Aber dieser Text steht in der Bibel, er ist sehr wichtig und die Bibel spricht immer wieder davon, dass auch gläubige Menschen versucht werden oder in Anfechtungen fallen. Diese Begebenheit wird in 3 Evangelien geschildert, meines Erachtens nicht im Johannesevangelium, dafür aber neben Matthäus auch in Markus und Lukas. Und wir lasen hier, dass der Geist Jesus in die Wüste hinaufführt. Ich dachte, es sind 3 verschiedene Begriffe gebraucht, jetzt gerade, wie das geschah, hinaufführt im Sinne, wer sich das Land vorstellt, das Jordantal war ja eine Ebene, eine Vertiefung und um in die Wüste zu gelangen, die Bibel spricht auch vom bergigen Wüstenland oder der ganze Süden Israels, man spricht über 60% des heutigen Israels ist Wüste und das sind meistens so Hügel. Und wir lesen hier, dass der Geist führte Jesus nach der Taufe in die Wüste hinauf. Im Lukas-Evangelium lesen wir, dass der Geist Gottes Jesus in der Wüste herumführte. Man kann es so so übersetzen oder so, oder herumführen. Da steckt auch, ich habe mich gewundert, aber manche Ausleger sehen sogar ein gewisses Training, das Wort Training mit drin, ein Führen, eine bestimmte Strecke, die er gehen sollte, einen gewissen Weg, den er gehen sollte. Und Markus Evangelium, da lesen wir sogar, dass der Geist Gottes Jesus in die Wüste trieb. Da steckt das Wort hinauswerfen mit drin. Da entsteht schon mal die erste Frage: Wie geht das? Wie kann ich das zusammenbringen? Der Geist Gottes führt Jesus, den Sohn Gottes, in eine Umgebung, wo eine Versuchung, eine sehr harte Versuchung stattfinden wird. Der Geist Gottes treibt ihn förmlich dahin. Und da wird Jesus 40 Tage versucht. Wäre das jetzt vielleicht die Gelegenheit, dass wir gemeinsam etwas darüber austauschen? Wie bringst du das persönlich zusammen in deinem Leben, in deinem Glauben? Der Geist Gottes führt einen bestimmten Weg, denken wir an das Training, gewisses Training, und gleichzeitig wird Jesus vom Bösen versucht, um zu Fall zu bringen. Wie bringen wir das zusammen? Vielleicht wäre das gut, wenn wir hier an dieser Stelle Gedanken äußern, das äußern, woran wir jetzt gerade denken. Ich habe schon mal das Mikro. Gerne, lasst uns hier zusammentragen und um einfach zu dem Verständnis, Versuchung, Anfechtung, die Bibel, das Wort wird unterschiedlich übersetzt in verschiedenen Übersetzungen, Versuchung, Anfechtung, woran denken wir?
Ich habe mich früher nie gefragt, warum Jesus als Gott diese Fasten durchmachen musste. Aber ich habe mal selber durch, so 7 Tage gemacht, und dann habe ich angefangen, über dieses Thema nachzudenken. Und es gibt, denke ich, auch verschiedene Fastenmöglichkeiten. Ne? Und das war, weil er selber in Leib, also in menschliches Fleisch drin war, musste er auch ist der Geist, sagt dem Fleisch, nein, du kriegst jetzt nichts zum Essen. Ne? Also wir stärken uns im Geist damit. Und Jesus, denke ich, muss auch durchgehen, also diese Versuchung, also das fleischliche Versuchen, damit sein Geist also gestärkt wird. Also das ist so meine Gedankenwelt, weil warum sollte Gott selber, ich denke einfach, weil er auch genauso wie wir in einem menschlichen Körper ist, und deswegen muss er auch das durchgehen. Also das ist meine Gedanken.
Ja. Sehr gut, danke. Ja, bitteschön. In der Zeit, wo du überlegst, dachte ich, eine Stelle aus dem Hebräerbrief vorzulesen, Hebräer 1. Hebräer 2, Vers 17. Daher musste er, es geht um Jesus Christus, daher musste er, Jesus Christus, in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer hoher Priester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Ja, das ist dazu, was du sagtest. Jesus musste schon, das sagte die Bibel, er hatte einen menschlichen Körper angenommen, wie wir Menschen. Und er hat echte Versuchungen erlitten, aber hat nicht gesündigt, so wie wir das heutzutage tun. Sehr gut. Aber ja, Andreas, gerne.
Ja, vielleicht den Gedanken nochmal zu unterstreichen. Die Bibel sagt auch, dass Jesus uns Menschen in allem gleich wurde. Ich würde den Gedanken von dir nochmal unterstreichen. Die Versuchung gehört mit dazu. Und ich glaube, dass Jesus in dem Fall nicht als Gott in erster Linie angefochten worden ist, sondern als Mensch, als fleischgewordener Mensch. Auf der anderen Seite, wir haben uns mal mit meiner Frau vor einiger Zeit unterhalten. Das heißt, sie hat mir die Frage gestellt, warum ist das so? Ich lese morgens etwas in der Bibel und sage, ja, Herr, das ist gut, genau das möchte ich. Das möchte ich leben. Und meistens ist es so, dass man an demselben Tag, an derselben Stelle, was man sich vorgenommen hat, fällt. Weil man an der Stelle versucht wird. Und ich las mal in einem Andachtsbuch von dem Oswald Chambers, der sagt, Glaube ist, besteht aus zwei Seiten. Das zum einen aus der Entscheidung und zum zweiten aus dem, was man aus der Entscheidung macht. Wie eine Medaille, die hat zwei Seiten. Wenn ich mich entschließe, mit Gott zu leben, dann muss ich das auch in der Praxis irgendwo leben oder erlebt haben und damit meinen Glauben komplett zu machen. Weil Glauben ist nicht nur etwas, was im Kopf geschieht oder im Herzen, sondern etwas, was gelebt wird. Und so ist Glauben eben beides. Und vielleicht ist es auch ein weiterer Gedanke für Jesus. Jesus hat sich taufen lassen. Und für uns ist es ja ein Schritt des Glaubens. Dort geschieht etwas Sichtbares. Und jetzt wird diese Handlung komplett vollständig, indem er das, was er da sichtbar gemacht hat, auch lebt.
Ja, Franz. Soll ich es dir entgegenbringen? Okay.
Wir lesen ja in der Heiligen Schrift, dass der Teufel umhergeht und sucht, wem er verschlingen kann. Also die Versuchungen, die werden an uns sehr oft herangetragen. Da bin ich beim Lesen der Bibel und plötzlich kommt mir ein Gedanken, den ich nie denken will, noch ihn vorgenommen habe zu denken. Also eine Versuchung abzulenken, von da, wo wir sind oder das, was wir gerne hören wollen und gerne tun wollen. Wenn ich dies hier so betrachte, Jesus wurde ja in der Wüste geführt und er fastete 40 Tage. Und der Teufel greift immer da an, wo wir am schwächsten sind. Es kann sein, dass es glatt läuft und irgendwann sehen wir mit einmal, wir sind verführt worden. Oder es kommen Schwierigkeiten und wir wissen nicht ein noch aus und dann gibt er uns einen Gedanken und wir sagen, gut, okay. Und hinterher merken wir, dass wir versucht wurden. Jesus war hier 40 Tage, wo er gefastet hatte und da war er am schwächsten. Und da griff er ein. Und dann kam er und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, er stellt das sogar noch in Frage, dann sprich doch zu diesen Steinen, dass sie Brot werden, dann kannst du doch essen, das ist ja kein Problem für dich. Dann sagt Jesus, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Die zweite Versuchung, da benutzt er schon wieder einen Bibeltext. Und auch bei der dritten Versuchung benutzt er einen Bibeltext. Und so versucht er auch uns oft mit einem Bibeltext, um uns zu verführen, damit wir nicht mehr an den Gott glauben, der uns errettet hat, der uns liebt.
Okay. Versuchung an der Stelle, wo wir am schwächsten sind. Alex.
Ich möchte einen Gedanken einfach weiter äußern an der Stelle, der mir persönlich hilft, so im geistlichen Leben. Und zwar heißt das hier am Anfang, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Wüste an dieser Stelle vielleicht ein Synonym für einen Ort, ja, an dem wir nicht so gerne sind. In Markus Evangelium steht, da sind wilde Tiere. Ja, also Jesus hat sich den selber nicht ausgewählt, ja, sondern er wurde dahin geführt. Und Jesus hat sich nicht zu Schulden kommen lassen, dass er in diese Wüste gegangen ist. Aber der Geist Gottes hat ihn dahin geführt. Und das gibt mir persönlich in meinem Leben, hilft mir sehr dieser Gedanke. Wenn ich ein Kind Gottes bin und mit Jesus unterwegs bin und Wüsten in meinem Leben kommen, Dinge, die ich nicht nachvollziehen kann, Dinge, die, in denen sehr schwer fällt. Und mir persönlich hilft das nicht, an der Stelle zu grübeln und immer wieder zu suchen, ja, was hast du wieder falsch gemacht? Will die Gott jetzt bestrafen? Ja, so, was uns so schnell kommt und wir sogar selber uns anklagen, was habe ich wieder falsch gemacht? Aber mir hilft diese Stelle zu sagen, ich muss nicht immer falsch gemacht haben. Liebes Kind Gottes, oder du bist doch mit Jesus unterwegs. Der Geist Gottes führt dich und leitet dich. Und manchmal leitet er uns auch in die Wüsten. Ja? Aber der ist dabei, er leitet ja, er ist halt nicht alleine. Also mir hilft das auch so, damit nicht mich immer selbst anzuklagen und zu sagen, es liegt nicht immer daran, an dir, weil du was Falsches gemacht hast oder so, sondern wenn ich mit Jesus unterwegs bin und mit seinem Geist, dann leitet er uns manchmal in die Wüsten. Und also mir persönlich hilft das, an der Stelle zu sagen, so als Kind Gottes, die Wüsten in meinem Leben, die gehören einfach dazu. Und da werde ich manchmal auch durch den Geist Gottes dahin geführt. Ja, vielleicht um eine Schule durchzumachen, wie auch immer, ob es für Training. Aber so dieses Führen des Geistes Gottes ist für mich eine Ermutigung. Du bist nicht falsch unterwegs. Du bist richtig mit Jesus unterwegs, auch in den Wüsten des Lebens.
Merken wir scheinbar widersprüchliche Dinge, die ergänzen sich, die passen sehr gut zusammen. Jakobus Kapitel 1, da lesen wir immer wieder, wird immer wieder dieses Wort Versuchung gebraucht. In manchen Übersetzungen wird am Anfang das Wort gebraucht, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen gerät. Und Mitte und Ende des Kapitels wird das Thema nochmal aufgegriffen, dann wird Versuchungen mit Versuchung übersetzt. Es ist eigentlich im Grundtext das gleiche Wort. Nur im biblischen Sinne kann das mal eine Prüfung sein, auf die Probe stellen, und mal eine Versuchung, um zu Fall zu bringen. Und daher sagt der Jakobusbrief, Leute, freut euch, haltet euch für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass das eine Bewährung eures Glaubens ist, das Ausharren bewirkt und so weiter. Dass dadurch, wie im echten Leben, wenn wir zur Schule gehen, dann kommen Prüfungen. Die jungen Menschen, die können das allzu gut sagen, in jedem Fach. Und ich habe irgendwann mal Examen gesammelt und das war irgendwann mal zu viel. Irgendwo habe ich das noch. Ja? Es können sehr viele Prüfungen sein, die wir schreiben müssen. Aber genauso ist es im geistlichen Leben. Ich habe was gelernt, aber das darf in Frage gestellt werden. Das darf geprüft werden und Gott erlaubt Prüfungen. Und er sagt, Johann, freu dich, wenn du in Prüfungen geratest, denn das ist eine Chance für dich zu wachsen im geistlichen Leben. Aber gleichzeitig, Vers 13, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Versuchung, Gott wird nie zum Bösen versuchen. Oder das ist nie sein Ziel, um uns irgendwie zu Fall zu bringen, sondern sein Ziel mit mir ist, dass mein Glaube sich bewähren kann, dass ich wachsen kann im Glauben. Der Feind aber, wenn er versucht, dann hat er nur ein Ziel, mich zu Fall zu bringen und letztendlich mein Tod. So sagt die Bibel das hier. Und jeder wird versucht, eigentlich von den Begierden, die uns in den Herzen drinstecken, von unserer alten Natur, da werden wir, das nutzt der Feind, dessen bedient er sich. Und daher von vornherein diese zwei Prüfungen. Gott versucht nie zum Bösen, das macht er nicht. Gott tut das nicht, aber der Geist Gottes führt Jesus. Und es war wichtig, dass Ende Kapitel 3 kam ja diese Aussage, dieses Bekenntnis Gottes, siehe, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ja? Und der Jesus als zweiter Adam ist da, um seine Herrschaft auf dieser Welt wiederherzustellen. Der erste Adam, damals bei der Versuchung, hat versagt. Und daher dieses moralische Recht, den Thron zu besteigen, das musste geprüft werden, das musste bewährt werden. Und daher, wenn der Geist Jesus in die Wüste führt oder diese Versuchung zulässt, dann war das nie sein Ziel, ihn zu Fall zu bringen, aber anders mit dem Satan. Wir haben vor kurzem als Gemeinde das Hiob-Buch gelesen. Irgendwie, ich kann mich gut erinnern, so die letzten Male, wo ich Hiob las, irgendwie, das ist so lang, das Buch, diese langen Reden der Freunde. Und ich kann das einfach zeugnishaft sagen, dieses Mal, ich habe das so verschlungen, das Buch. Aber wichtig für das Verständnis dieses Buches ist der Anfang. Hiob hatte damals keine Ahnung, was geschieht. Aber wir heute als Leser, wir können das sehen. Da ist eine Wette. Ich sag's mal so grob, da wird eine Wette abgeschlossen. Und es geht darum, der Feind sagt, Hiob dient dir nur aus dem Grund, weil du ihn so beschenkt hast. Und Gott sagt nein. Mit eigenen Worten ausgedrückt, er liebt mich, deshalb dient er mir. Und daher ist das Oberthema im Buch Hiob nicht Leid, sondern der Grund unseres Glaubens, der Grund, warum wir Gott dienen, warum wir gottesfürchtig sind. Das wurde auf die Probe gestellt. Gott erlaubt das, Hiob auf die Probe zu stellen, seinen Glauben auf die Probe zu stellen. Und der Feind konnte nur so weit gehen, wie Gott das erlaubt hat. Wir können das heute sehen, Hiob damals nicht. Und so geschieht diese Probe, der Jesus Christus als Sohn Gottes, der Vater hat das sehr deutlich sich da zu ihm bekannt, aber gleichzeitig ist er Mensch geworden und er ist versucht worden. Und wie wir schon heute reichlich hörten, in der Stelle, wo es am schwächsten ist, da greift der Feind an. Und er greift uns da ein, wo wir wirklich Bedürfnisse haben. Und ein Grundbedürfnis, um überhaupt am Leben zu bleiben, ist Essen. Und ein Symbol dafür ist ja das Brot. Und der Feind sagt, hier, du kannst doch. Gebrauch doch deine Göttlichkeit. Und dann werden aus Steine Brote werden. Und Jesus sagt, nein. Nicht das ist das Wichtigste, dass mein Körper weiter lebt, sondern das Wichtigste ist, Gott zu gefallen. Das ist das Entscheidende, denn jeder Mensch, wie hat Jesus geantwortet, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Das ist Leben. In der Abhängigkeit, Jakob, ja, zu dem Thema, in der Abhängigkeit von Gott zu bleiben, nicht unser physisches Leben in erster Linie zu erhalten. Und somit erringt er hier den Sieg über diese Versuchung, auch wenn das eine echte Versuchung war im Bereich der fleischlichen, der menschlichen Bedürfnisse. Aber haben wir das gemerkt? Das ist immer dann, wenn der Feind in der Versuchung an uns rantretet und sagt, ich habe ein Angebot für dich, du hast ein Bedürfnis. Das kann ganz schnell gestillt werden. Und es gibt zig Möglichkeiten, die er uns anbietet, unsere ganz natürlichen menschlichen Bedürfnisse stillen zu lassen. Aber es ist nicht der Weg der Bibel. Und Jesus lässt sich hier nicht von ihm, von dem Feind zu bedienen, sondern er weist darauf hin, was das eigentliche Leben ist. Und wenn wir dann Nein sagen, dann leiden wir erstmal, weil das Bedürfnis ist jetzt zunächst einmal nicht gestillt worden. Aber diesen Glauben zu haben und in diesem Glauben zu wachsen, Gott wohlgefällig zu sein, das ist das Entscheidende. Nicht satt zu sein, in erster Linie oder weiterzuleben, sondern Gott wohlgefällig zu sein. Vers 5, da nimmt er ihn in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels. Es war sehr hoch. Ich weiß nicht, wie viel Meter oben es war. Und sagt zu Jesus, ja, wirf dich das doch runter. Es steht doch. Und nun fängt der Feind an, das Wort Gottes zu zitieren. Und er sagt, er hat seinen Engeln über dir befohlen. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Das ist die zweite Versuchung. Es ist doch möglich, den Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen und dem Stolpern aus dem Weg zu gehen. Gebrauche das doch. Gott hat es ja gesagt. Lass dich durchs Leben tragen, Schwierigkeiten vermeiden, was Alex eben nannte. Lass dich doch auf den Händen tragen. Und Jesus sagt aber, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Es ist nicht der Weg des Vaters, hier in meine Göttlichkeit zu gebrauchen und den leichten Weg zu wählen, sondern du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Jesus kannte den Weg, den der Vater für ihn vorgesehen hat, um Rettung der Menschen zu ermöglichen. Und dann die letzte Versuchung. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen mich anbeten wirst. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Jemand hat gesagt, die Methoden des Feindes, die sind eigentlich im Grunde immer gleich. Das, was wir in 1. Johannes lesen, wie Johannes Welt definiert. Was ist Welt an sich? Das ist Fleischeslust, Augenlust und Stolz. Hochfertiges Leben, stolz zu sein, so bestimmen zu wollen. Und ungefähr ähnlich sind auch diese Versuchungen aufgebaut, um die Bedürfnisse des Fleisches zu stillen auf natürliche, antigöttliche Art oder das zu stillen, deine Geltung, das, was du sein willst oder was deine Augen sehen. Und der Feind behauptet hier, wie war das nochmal, er sagt zu Jesus, das alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Und ich glaube, in Lukas steht das ist mir gegeben worden und das kann ich dir weitergeben. So ähnlich mit eigenen Worten. Lügt er hier oder ist das wirklich so? Gehört diese Welt Satan oder nicht? Was meinst du? Wir können gerne hier wir haben noch 5 Minuten Zeit. Lügt er oder stimmt das? Ich kann die Stelle in Lukas noch mal genau lesen. Ja. Denn mir ist sie übergeben und wem immer ich will, gebe ich sie. Ja, so die Welt. Sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Der Vorschlag kam, ja, er lügt nicht, er ist der Fürst dieser Welt. Sind wir damit einverstanden? Ja, genau. An einer anderen Bibelstelle sagt die Bibel, der Gott dieser Welt. Der Gott dieser Welt, was tut er? Er hat die Augen der Menschen verblendet. Eigentlich sind wir alle, die wir auf dieser Welt leben, die wir geboren sind, ob in christlichen Familien oder nicht, wir haben alle ein Grundwissen, dass es einen Gott gibt. Atheisten werden nicht geboren, sie werden erzogen, sie werden später zu Atheisten. Und um dieses Wissen vor Gott zu dämmen und sozusagen zu vernichten, gebraucht der Feind Sand, um Sand in die Augen zu streuen, zu verblenden. Der Gott dieser Welt hat die Augen der Menschen verblendet, dass sie Gott nicht mehr sehen. Er hat nichts geschaffen. Ich glaube, Jakob hat das mal gesagt. Der Feind hat kein einziges Sandkorn geschaffen, was wir in dieser Welt sehen. Nichts. Es ist alles die Schöpfung Gottes. Aber er hat durch Betrug, durch Versuchung, durch Lügen, hat er sich das erworben, den Anspruch zu haben. Und daher dieser Name, der Fürst dieser Welt. Aber gleichzeitig in dieser Welt baut Jesus sein Reich. Und das hatten wir vor kurzem. Das Reich ist unsichtbar, scheinbar sehr klein. Aber Jesus ist der Fürst und er ist dabei, sein Reich zu bauen, um auch sichtbar, wenn der Augenblick kommt, hier in dieser Welt zu herrschen. Und daher, er hat Anspruch auf diese Welt und Jesus ist aber gekommen, um Menschen zu retten, um sein Leben als Lösegeld zu geben für das, was ihm gehört, aber was der Satan an sich gerissen hat. Um sein Leben als Lösegeld zu bezahlen, um Rettung zu ermöglichen. Noch eine Frage, die ich stellen wollte. Muss ich Angst haben, davor in die nächste Versuchung zu geraten? Ja, Maria, ich sage noch mal laut im Kinderzimmer, wenn man merkt, dass ich bin in einer Versuchung, dann zu beten, ja, dieses Gebet zu sprechen, führe mich, ja, genau, ja. Okay. Ja, ja. Ich hätte vielleicht das Mikrofon bringen sollen, Maria. Maria sagt so, so erlebt sie das und so glaubt sie das, dass ich darf dieses Gebet beten und Gott hilft in der Versuchung, durch die Versuchung oder schützt vor der Versuchung. Aber meine Frage war, muss ich Angst haben? Ich bin jetzt nicht in der Versuchung, aber muss ich Angst haben vor der nächsten Versuchung? Ich erzähle mal ein Beispiel als junger Christ. Ich war jugendlich, vielleicht sogar noch Teenie. Und ich hatte jemand in meinem Verwandtenkreis, der war nur ein paar Jahre älter als ich, aber er war für mich ein sehr großes Vorbild im geistlichen Leben. Ich habe mich sehr nach ihm ausgestreckt, sehr zugehört, seinen Erfahrungen gelauscht, wie es ihm geht im Leben mit Jesus, mit Gott. Ja, ich habe da sehr, war ich sehr aufmerksam. Und dieser Bruder, der erzählte mal, dass er auch eine gewisse Versuchung erlebt hatte, wo er sozusagen das Böse, die Macht des Bösen irgendwie fast physisch auch gespürt, erlebt hatte. Und und das hatte mir sehr viel Angst gemacht, weil ich dachte, um im geistlichen Leben wachsen zu können, muss ich gewisse solche Erfahrungen machen, dass ich irgendwo das Böse ja sehr direkt erleben muss und Gottes Befreiung. Und ich hatte echt Angst davor. Kennt ihr das? So, meine Frage war, muss ich davor Angst haben? Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich weiß jetzt nicht mehr wie und was und auf welchen Wegen, Aber Gott hat mich völlig von dieser Angst befreit. Nein, ich muss nicht Angst haben. Und auch später, als ganz große Schwierigkeiten kamen und wieder dieser Gedanke hochkam, muss ich jetzt immer mit einer Angst im Herzen in den Tag hineinleben, was kommt als nächstes? Wie wird die nächste Prüfung aussehen? Und ich bin so dankbar meinem Herrn. Wir sind nicht verurteilt und mit Angst in den Tag hineinzuleben. Ich bin so dankbar dafür, dass Gott uns davon freispricht. Und allein dieses Versprechen, ich bin bei euch. Jawohl, Versuchungen, Anfechtungen, Prüfungen unseres Glaubens, die werden kommen. Ganz unterschiedlich. Und wir brauchen nicht weit gehen, allein unsere Geschwister oder allein Boris. Was die Geschwister an Proben, an Versuchungen in ihrem Leben, Lüde ist jetzt beim Herrn, aber was die alles, was wir schon alles gehört haben von ihnen, was die alles erlebt haben, die können sehr, sehr groß sein. Die Prüfungen, die Versuchungen, die auf uns zukommen können. Aber die Bibel lehrt so eindeutig, dass der Herr, vielleicht, ich werde jetzt diese Stelle nicht mehr vorlesen, aber dass der Herr mit dem Beginn der Versuchung auch schon den Ausgang geschaffen wird. Und dass wir nicht über unsere Kräfte versucht werden, sondern der Ausgang ist schon von vornherein da. Gott ist bei uns. Gott möchte uns stärken. Gott will nicht, dass wir in Angst leben, sondern dass wir im Glauben wachsen. Freut euch, wenn ihr in Versuchungen geratet, in Prüfungen eures Glaubens. Denn da besteht die Chance, dass ich im Glauben wachsen kann. Und dann noch die letzte Frage und dann schließe ich auch, muss ich mich aber oder kann oder sollte ich mich auch Versuchungen vorbereiten? Ist das wichtig? Ich denke schon. Ich denke schon. Nochmal bin ich, war mir das so wichtig, so ein Beispiel unserer Willi, die sind jetzt in der Gemeinde in Hermeskeil in Rheinland-Pfalz, das ist eine kleine Gemeinde, und der erzählte, in der Gemeinde, da haben sie einen Bruder, der ist jetzt schon pensioniert, war Polizist sein Leben lang, ist früher pensioniert, wahrscheinlich ist er knapp 60, ich habe ihn auch gesehen, so ein kräftiger, man kann noch fast nicht sagen, älterer Mann, von der Sicht der Jugend aus bestimmt, ja, aber so ein kräftiger, muskulöser Mann. Und Wille sagt, er hat schon zweimal in der Öffentlichkeit, so bei Zeugnisgeben hat er das gesagt, dass es ihm persönlich sehr, sehr wichtig ist. Er fühlt sich gesund, es geht ihm gut, es ist sehr gut versorgt, aber er sieht, dass es wichtig ist, in der Zeit, wo es mir gut geht, mich vorzubereiten auf Zeiten, wo es mir vielleicht nicht so gut gehen wird. Ist das richtig? Ich denke schon. Wie können wir uns am besten darauf vorbereiten, auf Zeiten der Versuchung, der Probe? Bitte? Wachen. Wachen, beten, das zweite Wort, das dazugehört. Oder einfach beim Herrn bleiben. Beim Herrn bleiben, damit Lebenssaft durch unser Leben fließen kann. Ich denke, das ist das einzig Wichtige, was wir tun können. Versuchungen werden kommen. Und die letzte große Versuchung, das ist das Sterben wahrscheinlich. Je schwieriger die Prüfung, umso länger die Vorbereitungszeit dafür, oder? Aber der Herr ist bei uns. Er will um meinen Glauben stärken, aber er möchte, dass ich bei ihm bin. Er möchte mich stärken mit seinem Lebenssaft, dass Frucht entsteht, dass ich stark bin, dass ich vorbereitet bin auf Zeiten, wenn mein Glaube auf die Probe gestellt wird. Beten wir nochmal zusammen. Danke, Herr Jesus, für dein wunderbares Beispiel, was du uns gegeben hast, für dein Vorbild darin, wie abhängig du von dem Willen deines Vaters gelebt hast. Danke, Herr, für dieses Wiederholte, es steht geschrieben. Ja, und so gerne möchte ich das wiederholen, so gerne möchte ich das so einfach eins zu eins kopieren für mein Leben. Es steht geschrieben, so dein Wort zu kennen, darin zu wachsen, ist dein Wort immer mehr aufsaugen in mein Leben, dass dein Wort Gestalt in meinem Leben annehmen kann. Ich möchte so gerne zitternd sein vor deinem Wort, mit Respekt und Achtung deinem Wort begegnen, dir gehorsam sein, damit ich wachsen kann, damit ich bei dir bleiben kann, damit ich mit dir verbunden bin in der Abhängigkeit, durchs Gebet, durch den Wachstum her, durch das Wachen. Danke, dass es möglich ist und danke, dass wir nicht Angst haben brauchen vor den Prüfungen, die morgen kommen. Du bist bei uns. Du hast den Ausgang schon geschaffen. Du weißt, wie es ausgehen wird und du hast eine herrliche Herrlichkeit vorbereitet, Herr Jesus. Und du kannst uns verstehen, denn du warst auch versucht in allen diesen Versuchungen. Du kennst sie. Du kannst uns verstehen und du vertrittst uns vor deinem Vater. Das ist so herrlich. Ich preise dich darüber. Amen.